Admiro te pares non cecidisse, qui tot scriptorum tedia sustineas. Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber ich befrage dich ein bisschen zur Archäologie. Findest du das gut?
Finde ich super.
Würdest du das niederschreiben, dass das gut ist?
Würde ich auf alle Fälle niederschreiben.
Wie viele Sterne würdest du uns geben?
5 Sterne, sowieso. Von 5.
Apropos. Ihr könnt uns jetzt 5 Sterne geben, wenn ihr wollt, wenn ihr unseren Podcast besonders gut findet. Auf Spotify habe ich bemerkt. Also falls ihr gerade auf der App seid, in der App seid, könnt ganz schnell einen kleinen Stern geben. Nein, nicht nur einen, 5.
5 Sterne.
5 Sterne.
5 von 5.
5 von 5.
Ihr könnt uns aber auch auf Facebook bewerten. Das geht ja auch.
Worum geht's heute?
Worum geht's heute? Heute geht's um Graffiti. Also wir haben ja schon einmal eine Folge mit Inschriften gehabt, das war ja eine von den ganz frühen, da haben wir einen Meilenstein besprochen gehabt und da habe ich schon einmal erwähnt, dass es ja auch andere Inschriften, also diese großen Monumentalinschriften gibt und die Idee zur Folge ist eigentlich vom Hans-Peter gekommen, danke Hans-Peter, der einmal gemeint hat, man könnte sich ja mal diese kleinen Ritzinschriften, die Graffiti, ein bisschen näher anschauen.
Ja, weil da gibt es sicher unendlich viele.
Ja, also nicht ganz so viele jetzt. Okay. Und die meisten stammen noch dazu aus Pompeji, was natürlich klar ist, weil man in Pompeji die best konservierte Situation für sowas hat. Und es sich dabei um Ritzinschriften in Mauern handelt oder auch mit Kreide aufgetragene Inschriften oder mit Kohle aufgetragene Inschriften, die ja sonst im Laufe der Zeit ja verschwunden wären, wenn nicht Pompeji halt verschüttet worden wäre
also vom Vesuv. Nicht nur eingeritzte, auch gut erhaltene.
Aufgemalte, genau.
Cool.
Genau.
Und wahrscheinlich Kritzeleien und solche Dinge, die man halt so auf Klotüren hinterlässt manchmal, wie man es so kennt.
Oder auf Schulbänken.
Genau, ja. Ach, man war immer der wahrste Künstler der ganzen Klasse, oder?
Also mir hat es sehr leid an, wie die ganzen Hörsäle auf der Uni renoviert worden sind und die alten Bänke rausgeschmissen worden sind.
Da waren schon sehr geniale Sachen
drauf. Da waren schon tolle Sachen drauf.
Ja, also die Philosophen, die dort sitzen teilweise, waren schon sehr ganz genial.
Philosophen und Künstler.
Und Künstler in einem Renaissance-Menschen.
Ja, der Begriff Graffiti, der ist ja im Prinzip kein antiker Begriff, sondern das ist ein moderner Begriff.
Es klingt ja englisch.
Ja, nicht? Kommt allerdings vom italienischen Sgraffiare oder Graffiare.
Ach so.
Und stammt aus dem 18. Jahrhundert, ist aber verwendet worden für diese Art von Inschriften, die man in Pompeji gefunden hat.
Ah, okay. Ich sehe, wie sich der Kreis schließt.
Genau. Und bedeutet so viel wie zerkratzen oder einritzen. Kommt im Prinzip vom griechischen Graphein, von der Wurzel her.
Wir aber haben immer noch im Graph drinnen.
Ja, oder Grafen. Fotograf.
Ja.
Wie gesagt, in Pompeji, das ja im 18. Jahrhundert wiederentdeckt worden ist, gibt es mehr als 5600 von diesen Graffiti, die auf verschiedenen Hausmauern, außen, in Häusern, drinnen in einzelnen Zimmern, in Tavernen, an Wänden, vom Amphitheater, unterirdisch in diversen Portellen gefunden worden sind. Also wirklich in einem extrem großen Kontext. Und man könnte jetzt sagen, dass Graffiti Indikatoren von menschlichen Bewegungsräumen sind.
Klar.
Also sie markieren zum Beispiel Verkehrsachsen oder Handelsrouten, öffentliche Plätze natürlich auch, Gebetsorte, Wohnräume, also dort, wo man sich aufgehalten hat oder viele Leute durchgekommen sind.
Und vielleicht verweilt sind und ihnen kurz Fahrt war.
Genau. Ja. Oder die einfach irgendwas auf der Leber gehabt haben, das sie unbedingt loswerden wollten.
Der Gaius, der wieder Blödsinn hergestellt hat und hat ihn auch beleidigt.
Sie sind dabei ohne formale oder inhaltliche Vorgaben, das heißt, das kann wirklich alles sein, was man darauf schreibt. Sie sind auch nicht im Auftrag von Dritten ausgeführt, wie normalerweise bei Inschriften, sondern das hat wirklich derjenige intendiert, der es eingeritzt hat. Das heißt, sie sind eigentlich unkontrolliert, individuell, sehr direkt und ungefiltert. Sie äußern Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse. Und das Ganze ist auch sehr lokal natürlich, weil es bezieht sich dann natürlich auch immer auf den Ort, wo sie es schreiben.
Etwas den Nachbarn, auf den Nachbarn, Schulfreund,
auf die Hausherrin, auf den Wein in der Taverne, auf die eine Prostituierte, die besonders gut oder günstig ist. Es ist aber auch interessant, dass sie immer wieder repetitiv sind. Das heißt, es gibt Themen, die immer wieder vorkommen.
Okay.
Wie zum Beispiel Zitate aus beliebten Gedichtwerken.
Schon.
Also das beliebteste überhaupt in Pompeji zum Beispiel ist der Anfang der Aeneis.
Ah, das war so Popkultur.
Komplett.
Cool.
Es gibt dann aber auch die Variante, dass man erkennt, dass sie formelhaft sind. Also das sind immer so Schemata, der eine grüßt den anderen. Okay. Und dann schreibt aber der andere wieder drunter. Also es sind mehrere Schriftbilder manchmal erkennbar. Und man kann auch manchmal Vorbilder erkennen.
Also das quasi, was gerade um sich geht.
Was gerade um sich geht, was modern ist. Okay. Es gibt ja nicht nur Schriftliches, also es gibt nicht nur Sätze oder einzelne Wörter, sondern es gibt auch manchmal Bilder. Und da hat man besonders gern Gladiatoren gezeichnet.
Okay.
Man hat manchmal auch Tiere gezeichnet, wobei man sich dann immer fragen kann, was ist das für ein Tier?
Ist das ein Hund oder ein Bär oder ein Ziege?
Oder ist das eine Chimäre? Man weiß es nicht. Oder es gibt auch so Porträtfiguren von Menschen.
Karikaturen oder?
Karikaturen, wo dann drunter der Name steht, wer das ist. Was lustig ist an Pompeji, es gibt kaum politische Botschaften bei den Graffiti.
Interessant, weil darüber schimpft man am liebsten, oder?
Ja, schon, aber entweder war es zu der Zeit nicht so opportun oder man hat nicht so wirklich. Also es gibt insofern politische Nachrichten, dass man halt über die Nachbarorte ein bisschen schimpft. Also die aus Nocera, also die sind, wenn es zu verschiedenen Streitigkeiten bei Gladiatorenkämpfen kommt, dann sind schon die eigentlichen Fraktionen immer wieder, die dann beschimpft werden. Aber das ist jetzt nichts direkt so richtig Politisches, dass man sie äußert, dass der und der jetzt gewählt werden soll oder dass der und der Kaiser schlecht ist. Mit Ausnahme von Nero.
Okay, der war kontrovers.
Also es gibt Nero-Inschriften, die pro Nero sind. Ja. Und dann gibt es welche, die müssen später sein. Da schreiben sie, Nero und Poppea, nehmt euch in Acht.
Okay.
Aber das ist schon sehr, sehr selten.
Ja.
Es sind eher private Nachrichten. Also man schreibt Namen auf, man schickt jemanden Grüße, der vorbeigeht, dann schreibt er wieder seinen Namen drunter, dann geht es ein bisschen hin und her.
Und dann schreibt der falsche Markus dazu, weil er fühlt sich angesprochen und dann.
Weil sie alle Markus heißen.
Dann eskaliert es.
Oder bei den Inschriften, die ich gesehen habe, passen extrem viele Frauen Julia. Fortuna.
Fortuna?
Mhm. Oder ja. Fortunata, also immer diese Varianten. Oder bei den Männern Crescens.
Schöner Name, ja.
Ja. Es gibt Glückwünsche zu irgendwas, es gibt so kleine Verkündigungen, an dem und dem Tag gibt es einen Gladiatorenkampf.
Ah, kleine Werbung.
Oder persönliche Nachrichten, so, oder Liebesbotschaften.
Ich wollte fragen, ob es die kleinen Liebeszettel oder quasi gibt. Gibt es auch dieses Typische, was man natürlich überall sieht? Das mit dem Herzerl. Mit dem Herzerl und den Initialen.
Nein, das gibt es nicht.
Echt?
Das gibt es nicht. Aber es gibt die und der liebt die und die. Aber sie will nichts von ihm wissen, weil...
Drama.
Es gibt natürlich auch Beleidigungen.
Gott sei Dank.
Und die sind dann meistens ziemlich tief. Also das ist dann, geht dann auf die sexuelle Ebene. Also da wird dann irgendwer als Schwanzlutscher beschimpft oder gesagt, er ist nicht gut beim Geschlechtsakt oder er hat die und die Krankheit und die und die Krankheit möchte doch wieder bei ihm ausbrechen.
Das ist gut. Ah, wir müssen diese Folge jetzt explizit, glaube ich.
Ich muss sie, glaube ich, wieder explizit machen, aber das kann man sich bei so Inschriften schon denken. Man muss nur an die Klotüren denken.
Ja.
Ja, bitte.
Ja.
Weil das eben Erotisches.
Ja.
Das sind zum Teil auch Angebote, wo geschrieben wird, diese Prostituierte bläst für zwei Asse, ein anderer männlicher Prostituierte leckt für zwei Asse. Also es ist paritätisch, also es wird für Männer und für Frauen geworben, die als Kundin und Kunde auftreten können.
Gleichberechtigung.
Ja. Es gibt natürlich auch Witze neben den Erotika. Oder es gibt manchmal irgendwelche Zahlen rein, die aufgeschrieben werden. Oder
zur Erinnerung, was der PIN-Code ist.
ZB beim Bankomaten.
Yeah.
Oder was einzelne Preise für irgendwelche Sachen. Oder man hat an dem und dem Tag etwas fertiggestellt. Erinnerungshilfen. Mhm. Es gibt so Strichreihen und es gibt auch sehr viele so Alphabetreihen. Mhm. Und die können im lateinischen oder im griechischen Alphabet auch sein. Mhm. Also es gibt schon in Pompeji auch griechische Inschriften, aber die sind eher in der Minderzahl. Also die Mehrzahl ist natürlich in lateinischen Buchstaben.
So wie unsere Tafel, über die wir geredet haben, in der Folge über die Sprachen, mhm, das Alphabet. Bisschen so.
Genau, also wo diese Lerntafel war, mhm, das also mit dem Buchstaben, ja. Stimmt, das war in der gleichen Folge, Folgenummer 6, 7. Na, 6 recht war der Mitra, 7 muss das gewesen sein mit den Inschriften.
Recht früh, ja.
Sowas. Mhm. Wie man jetzt ein Graffiti definiert ist, es ist im Prinzip in eine Oberfläche eingeritzt oder seltener mit Kohle oder Kreide aufgetragen.
Mhm.
Es sind Buchstaben, es sind Wörter, es sind Zahlen, es können auch Symbole sein, die manchmal schwer zu deuten sind oder Zeichnungen.
Mhm. Wie diese Räuberzeichen?
Ja, wie die Gaunerzinken, ja, genau. Da gibt es auch immer wieder so ein unklares Zeichen, könnte magisch sein oder sonst irgendwas. Mhm. Man hat es immer mit einem Stilus, also mit dem klassischen Schreibgriffel hat man es auch eingeritzt in die Mauern.
Okay.
In der Antike gibt es keine eigene Bezeichnung dafür. Auch die Leute, die diese Graffiti anfertigen, nennen sich nur, also sie machen Scribere, also sie schreiben. Also sie machen nichts anderes wie die offiziellen Schreiber von Inschriften.
Okay. Ja, das wird du musst mich ausbessern, wenn das nicht stimmt. Das wird kein offizieller Jobtitel sein. Das ist, weil sie immer macht.
Nein, das macht jeder.
Jeder macht das.
Und genau.
Irgendwas. Ja. Hm?
Nur wir würden halt eher Kritzeln dazu sagen.
Ja.
Also.
Ja.
Hm. Aber sie
der
haben.
Der professionelle Kritzler.
Der professionelle Kritzler.
Mhm.
Auch nicht schlecht. Mhm. Jobbeschreibung, ja. Kritzler.
Viel Fantasie, viel gute Muskelkraft in der Hand.
Mhm. Und schnell laufen können.
Schnell. Genau.
Die Schriftart, in der das Ganze geschrieben ist, ist eine Schreibschrift. Mhm. Und zwar nennt sich das Majuskelkursive.
Mhm.
Und die Kursiven sind eben nicht an die Quadratform bei den Buchstaben gebunden, wie bei den Monumentalinschriften, weshalb sie manchmal schwer zu entziffern und schwer zu lesen sind, weil sie größer sein können. Die E's zum Beispiel keine klassischen E's sind, sondern nur zwei senkrechte Striche.
Mhm.
Und deshalb macht die Identifikation oder die Lesung manchmal ein bisschen komplizierter.
Das ist ja ein Ratespiel draus.
Ja.
Mhm.
Wobei auch gesagt werden muss, vor allem der Untergrund ist dafür verantwortlich, wie deutlich jetzt diese Inschrift ist. Und weniger, ob derjenige oder diejenige, der das einritzt, gut schreiben kann oder eine hohe soziale Stellung hat oder Bildung oder sonst was.
Eine schiere Schrift kann man als Arzt auch haben, wissen wir eh.
Genau, aber das ist etwas, was vor allem im 18. und dann im 19. Jahrhundert gängig war, dass man Gekritzeleien in Gefängnissen zum Beispiel so analysiert hat, dass die im Gefängnis gesessen sind, die eine Entzündung der Hirnhautrinde haben und deshalb so schlecht schreiben. Deshalb sind sie schlechte Menschen.
Ah, natürlich.
Und das hat man natürlich am Anfang auch versucht, auf die Graffiti umzulegen.
Okay.
Das ist
dann ein Blödsinn.
Ja, ist ein kompletter Blödsinn, wirklich.
Könnte man auch aufschreiben können. Forscher reden manchmal einen Blödsinn, aber sie versuchen ihr Bestes.
Ja, und ihr Bestes und auf keinen Fall Blödsinn gegeben haben die Leute, mit denen ich, beziehungsweise deren Bücher ich für diese Folge gelesen habe. Und das war einerseits von Polly Lohmann, Graffiti als Interaktionsform, geritzte Inschriften in den Wohnhäusern Pompeis aus dem Jahr 2018.
So eine Sammlung von Pompeis
Best of Graffiti mit einer Analyse, welche Art von Inschriften in welcher Art von Wohnräumen vorkommen und so weiter. Sehr gutes Buch eigentlich.
Cool.
Und das andere ist ein sehr nettes Reklambändchen namens Glücklich ist dieser Ort, 1000 Graffiti aus Pompeji. Also man könnte sagen, ein Sechstel der Graffiti von Pompeji sind in diesem Reklamheft.
In dem dicken orangen Reklamheft.
Genau, orange, was bedeutet, dass es zweisprachig ist, sprich es sind die Inschriften und die Übersetzungen mit Interpretationen dabei.
Mhm.
Auch sehr gut, sehr handlich und hat auch eine sehr nette Einführung in die ganze Thematik.
Mhm.
Und man sieht schön an den Auswahl von den Graffiti da drinnen, was für ein unglaublich reicher Schatz an Äußerungen es gegeben haben muss in der Antike.
Mhm.
Und eben sehr ähnlich zu dem, was heute halt bei uns hauptsächlich auf Klotüren vorkommt, kam halt dort überall vor.
Mhm. Was war damals wohl das Jugendwort des Jahres und so weiter?
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil sie haben sicher eine eigene Jugendsprache auch gehabt, so wie man es halt hat.
Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, dass wirklich alle unterschiedlichen Schichten das eingeritzt haben. Wobei, es gibt ja die lustige Untersuchung, dass moderne Graffiti, also hauptsächlich die Klo-Inschriften, hauptsächlich von Männern gemacht werden anscheinend.
Nein, die modernen, ey?
Die modernen, ja.
Ich überlege gerade, ob ich jemals auf eine Klotür geschrieben habe. Es ist nicht so im Kopf geblieben, wenn es passiert ist, scheinbar. Ich habe nichts Wichtiges
geschrieben. Ich weiß nur, dass ich Inschriften jetzt nicht nur bei Fortgelokalen gesehen habe auf den Klotüren, sondern auch natürlich in Schulen. Und selbst wenn es zum Beispiel eine Klosterschule ist.
Überall.
Überall.
Überall. Oder Tischen, wie du gesagt hast. Ja. Das ist.
Gebt mir einen Filzstift.
Ah!
Oder einen Kugelschreiber, Filzstift besser. Und es wird schon...
Edding, sage ich nur.
Edding.
Das kann man dann auch nicht so gut entfernen. Das ist dann so, oh, jetzt bleibt es wie immer. Wie kommt es vor, ich habe mich mal verewigt irgendwo auf Reisen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe mich sicher mal irgendwo verewigt.
Auf was Antiken? Will ich wissen? La 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 la. Ich will es nicht nein, wissen, glaube ich.
Natürlich nicht. Natürlich nichts Antikes und
Kirche?
So. Na, ich glaube kein offizielles Bauwerk vielleicht. Ich kann mich nicht erinnern, wie gesagt.
Okay. Muss ich jetzt nachschauen gehen, wo du überall warst? Hoffentlich nicht.
Das wird ein bisschen lang dauern, wenn ich selber nicht weiß, in welchem Land das war. Ich glaube, in Barcelona war es.
Okay, nicht Edinburgh.
Schon. Das war eine sehr lange Geschichte, und wo wir nicht zum Punkt kommen sind. Also die Sammlung, ja?
Ja. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass diese ganzen Graffiti in der Antike sehr spezielle Eigenschaften haben. Und zwar, dass man sie durch drei Schlagwörter bezeichnen kann. Nämlich, dass sie privat sind, dass sie inoffiziell sind und dass sie informell sind. Privat, weil es eben persönliche Gedanken sind, wo Auftraggeber und Ausführender in einer Person sind. Dass es eine unspezifische Leserschaft auch gibt. Also man schreibt es an der Hauswand und es ist nicht nur für einen Adressaten, sondern es ist für alle Leute, die dort vorbeikommen.
Für dann die Öffentlichkeit.
Für große Öffentlichkeit. Und ich glaube manchmal, je mehr das gelesen haben, desto besser.
Genau. Man muss den richtigen Ort erwischt haben, wo man gut hockern kann oder so.
Genau, hockern, ZB. Da habe ich dann später noch was Nettes.
Oh.
Inoffiziell, das heißt, sie sind nicht autorisiert von Kaiser oder Senat. Das heißt, nur der Anfertiger entscheidet.
Klar.
Aber das bedeutet nicht, dass sie verboten waren. Also illegal sind sie nicht, sie sind nur inoffiziell, weil sie sind ohne Genehmigung angebracht. Und informell bedeutet, dass es keine Regeln oder Vorgaben durch andere gibt und dass selber Schreiber selbst auswählt, wo er schreibt, wie er schreibt. Es gibt nur eine Regelhaftigkeit manchmal, die erkennbar ist, weil Formeln verwendet werden wie Vale oder Salutem, Feliciter und dass es Bildmotive gibt wie die Gladiatoren, die immer wieder vorkommen. Wenn man sich jetzt fragt, wo kann man sich zum Beispiel, außer mit diesem Reklamheftel, diese Inschriften anschauen?
Ja, kann man.
Kann man.
Okay.
Und zwar sind die gesammelt im sogenannten Corpus Inscriptionum Latinarum oder auch CIL abgekürzt.
Cool.
Und zwar im Teil CIL 4, der die Inschriften aus Pompeji, Herculaneum und Stabiae wiedergibt. Der CIL ist heute an der Berlinerisch-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften beheimatet und ursprünglich stammt er aus der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften. Und wird 1853 bereits gegründet, mit dem Ziel, eine Sammlung der lateinischen Inschriften zu machen. Man hat davor bereits eine Sammlung der griechischen Inschriften gemacht. Und der Begründer, unter Anführungszeichen, oder einer der Begründer, ist Theodor Mommsen. Den habe ich schon einmal erwähnt, wahrscheinlich auch in der Inschriftfolge.
Oh Gott, das ist jetzt ein Test. Ja, sag mal gerade. Ja.
Der lebte von 1817 bis 1903 und ist eigentlich einer der großen deutschen Althistoriker. Und hat 1902 den Literaturnobelpreis bekommen für seine römische Geschichte. Ich glaube, das habe ich nämlich erwähnt
gehabt. Das kann sein.
Es sind bislang, wie gesagt, 17 Bände in 80 Teilen erschienen. Also ein Band hat immer mehrere Unterteile. Also es gibt Supplementbände und Hauptbände. Die Bände sind im Folioformat, das heißt, sie sind wirklich groß. Sie umfassen rund 200.000 Inschriften. Und bis 1914 war der Großteil der damals bekannten lateinischen Inschriften bereits publiziert. Also bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges war da ziemlich viel schon aufgenommen.
Okay.
Da Der Band 1 beinhaltet die ältesten Inschriften bis Caesar. Die Bände 2 bis 14 sind geografisch sortiert, nach den einzelnen Provinzen
und Regionen. Ich wollte gerade fragen, wie man überhaupt irgendwas findet da drin, wie es geordnet ist.
Also wie gesagt, Ziel 4 ist Pompeji und Ziel 3 ist aber Kleinasien, Griechenland und Illyricum, wo auch Noricum dabei ist.
Okay.
Also das ist ein bisschen komisch, die Einteilung eigentlich.
Ja.
Dann gibt es noch die Bände 15 bis 17 mit anderen Inschriftgattungen. Das sind zum Beispiel Kleininschriften, also diese Instrumenta Domestica, diese Ritzinschriften auf Gefäßen etc. Mhm. Militärdiplome sind drinnen, Meilensteine. Und im Moment ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Ziel 18 gerade am Werden. Weil es kommen ja immer Inschriften zutage.
Die ganze Zeit wahrscheinlich.
Und der Vorteil ist, wenn eine lateinische Inschrift in dem Ziel drinnen ist, hat man ein Zielzitat. Und dann kann man gleich nachschauen. Das Zielzitat besteht eben aus dem Buchstaben CIL, dann einem lateinischen Buchstabenabkürzel, das für die Bandnummer steht. Also bei den Pompeianischen wäre das eben Ziel römisch 4 plus und dann die Nummer.
Mhm. Genau.
Und damit kann eigentlich jeder etwas anfangen und findet eigentlich jederzeit diese Inschriften. Mhm. Und ich gebe auch auf dem Blog die Verlinkung rauf, wo man den Ziel sich anschauen kann, weil die ganzen alten Bände sind online abrufbar und online downloadbar, weil es handelt sich dabei hauptsächlich eben um Werke aus dem 19. Jahrhundert, die jetzt nicht nur Texte enthalten und Inschriften, sondern auch Abbildungen und Tafeln mit Kartenwerken. Man muss allerdings Latein können, weil der Ziel ist auf Latein geschrieben.
Mhm, ohne Übersetzungen dazu.
Ohne Übersetzungen. Das heißt, du hast die lateinische Inschrift und dann einen lateinischen Erklärungstext dazu.
Oh, der Text ist auch lateinisch?
Ja.
Hört sich interessant an.
Mommsen.
Ah.
Vielleicht hat man ihm deshalb den Literaturnobelpreis gekriegt.
Vielleicht, weil es keiner lesen hat können.
Ja, oder es wollte keiner lesen. Ah.
Da finde ich den Reklam sympathischer.
Ja, Reklam ist auf alle Fälle sympathischer. So
für Noobs wie mich ist das, glaube ich, ganz lustig.
Auch für Nicht-Noobs wie mich ist es lustig, weil ich mich immer wieder frage, aha, das hat man also so übersetzt. Spannend. Ach, das ist das.
Oh, der hat viel geschimpft. Oh.
Ja, über den wurde viel geschimpft.
Aber trotzdem cool, sicher sehr hilfreich bei diversen Forschungsarbeiten, wenn man das mal braucht.
Oder auch für Podcast-Folgen, weil es eben zweisprachig ist, das Reklam, das ist sehr brauchbar.
Mhm, genau.
Die Beispiele, die ich rausgenommen habe, also ich kann es wirklich nur empfehlen, es gibt 1000 Beispiele dazu, aber die besten oder zu den besten gehört unter anderem das Zielzitat 4, 8259 und 8258, das sich an einer Fassade einer der Inseln befindet, wo mehrere Schreiber einen Dialog hinterlassen haben.
Ah, nett.
Schreiber A. Successus der Weber liebt die Sklavin der Wirtin mit Namen Iris. Sie aber macht sich nichts aus ihm, sondern er fragt und sie hat Mitleid mit ihm. So schreibt ein Konkurrent Tschüss. Ein zweiter Schreiber schreibt, okay. Neidischer Kerl, nur weil du platzt, sollst du es nicht einen schöneren missgönnen, einem, der mal richtig über die Stränge schlagen will und hübsch aussieht. Schreiber 3. Ich sage es, ich schrieb es, du liebst die Iris, sie macht sich nichts aus dir. Also, Highlife irgendwie.
Ja. Die Liebe wurde nicht erwidert.
Auch sehr schön ist das Zielzitat 4.2487, wobei ich dazu sagen muss, selbige Inschrift kommt an mehreren Wänden vor.
Okay.
Die eine stammt jetzt vom Amphitheater aus den Katakomben und da steht, ich staune, Wand, dass du nicht zerfallen bist, da du so viel Blödsinn von den Schreibern ertragen musst.
Das ist gut, weil der Schreiber hat gleich mal alle anderen beleidigt.
Ja.
Super. Das merke ich mir.
Und es könnte sein, dass er vielleicht alle anderen Wände auch mit dem Spruch beschrieben hat.
Er hat einfach die Nase voll.
Mhm. Und auch sehr schön, das stammt von einem Eingang eines Hauses mit dem Zielzitat 4.8899. Gast bis jetzt, die Gräber bitten dich, die Gebeine nicht zu bepinkeln. Denn willst du dem hier einen Gefallen tun, dann scheiß. Das Grab der Brennnessel siehst du hier, Scheißer, hau ab. Es ist nicht gefahrlos für dich, deinen Arsch hier zu öffnen. Wobei man dazu sagen muss, Brennnessel, Urtica, ist auch ein Eigenname. Also es könnte auch das Grab der Urtica sein. Ja.
Das ist gut. Das ist gut.
Eine andere Inschrift warnt vor Ehefrauen, Cave Usoribus, das ist Ziel 4, 4238, auch sehr schön. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, also es muss nur ich immer das Pech haben, wenn mich irgendwelche Leute zum Chatten anschreiben, die ich nicht kenne, dass einfach nur ein Hallo kommt. Nein, es gibt auch ein Hallo aus Inschrift.
Klar, nicht nur eins.
Da steht nur Have an der Wand am Haus des Fabius Rufus in einem Innenhof. Super, oder?
Da hat jemand auf irgendjemand anderen warten müssen und dem war Fahrt.
Muss sein.
Muss sein.
Cool. Was kurz einmal zu unserem heutigen Artefakt führt, das jetzt nicht aus Pompeji stammt, sondern aus Rom.
Und nichts mit Warten und Fahrt zu tun hat?
Nichts mit Warten und Fahrt zu tun hat, aber es stammt vom Kolosseum. Nein, mit Warten hat es insofern, vielleicht hat man, war doch Fahrt, wenn man, ja. Okay. Kolosseum kennt ja jeder, so wunderschöne Ziegelwände und wenn man mal davor steht, sieht man, dass jeder einzelne Ziegel mindestens ein Gekritzel drinnen hat.
Aha.
Sogenannte Besucherinschriften sind das, die gibt es zu allen Zeiten, gibt es in der Antike, eben genauso wie der und der war, Rufus war da.
Und wie bei mir im Urlaub.
Und wie bei dir im Urlaub, nur du hast dir gesagt, das war nichts Antikes.
Nein.
Also geht's.
Okay.
Aber auf diesem Kolosseum haben sich wirklich alle Leute verewigt, genauso wie sie sich auf den Pyramiden von Gizeh verewigen. Oder auf der Akropolis von Athen.
Okay.
Und ich habe ein Foto von einer der Wände ausgewählt, wo man ein paar Sachen sehen kann, aber vor allem man kann etwas genauer entziffern.
Ja.
Und das könnte Acciatore heißen.
Ja, voll Lacciatore steht da.
Ja.
Das klingt italienisch.
Ja, und wir haben gerade vorher nachgeschaut, das heißt Beschleuniger.
Keine Ahnung, ich verstehe. Vielleicht irgendein Wagen?
Könnte sein, aber...
Bin mir nicht sicher, was das heißen soll.
Aber auf alle Fälle würde ich das gern zur Diskussion stellen, ob ihr irgendwelche Interpretationen zu dem Wort sonst habt oder ob das überhaupt mehrere Wörter sein und da eigentlich nur Accia steht.
Und Tore.
Und Tore dann extra dazugeritzt worden ist, könnte man auch so sehen.
Weil es sieht ein bisschen anders aus von der Schrift her, wobei ihm irgendwie einfach die Kraft ausgegangen ist, glaube ich, am Ende.
Könnte auch sein.
Oder?
Könnte auch sein.
Weiß nicht.
Also schaut es euch an, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen dazu. Und nach unserem Artefakt der Woche machen wir mal ein bisschen einen modernen Bezug.
Dann haben wir auch genug Graffitis. Überall und sowieso und Banksy und andere Bahnhofsgraffitis und.
Also qualitativ hochwertige künstlerische Graffiti und nicht ganz so künstlerische Graffiti, könnte man sagen.
Verschieden, verschieden.
Hast du da mal im Oxford Dictionary angeschaut, was die Definition von Graffiti ist drinnen?
Nein.
Da steht nämlich drin, illegal an öffentlichen Plätzen angebrachte Texte und Bilder.
Illegal.
Illegal.
Das ist ein gutes Stichwort, weil die Rechtslage bei Graffiti ist immer so eine Sache, gell? Da braucht man sicher eine Erlaubnis dafür, wenn man es macht.
Ja, für die Großen schon, aber andererseits, wenn auch die Klosprüche so sind, die werden ja nicht geahndet so wirklich.
Nein, das ist auch illegal.
Naja.
Zerstört im öffentlichen Raum oder
na, so. Weißt du, das ist wieder Vandalismus und da sind wir wieder bei meinen Vandalen.
Bei den Vandalen, da war auch eine Folge. Die sind aber anders. Die haben die Graffitis, man weiß es nicht.
Nein.
Eher nicht. Die waren nicht so auf Häuser.
Die Lichoros hier.
Ja. Das wäre aber gut.
Außerdem, eben illegal, diese aufwendige Street Art, die wirklich als Kunst gehandelt wird, die ist ja nicht illegal. Also diese Definition aus dem Oxford Dictionary ist mäßig brauchbar, sagen wir es einmal so.
Ja, vor allem, es gibt ja immer diese riesige Debatte zu, wem gehört der öffentliche Raum und wer darf es gestalten? So gesehen, also das ist immer so eine Sache.
Man könnte vielleicht eher ungefragt sagen, statt illegale Inschriften.
Ja, aber dann... In unserem Fall müsste man, wen fragen, die Stadt Graz? Und die sagt sicher nein.
Nein, es gibt ja so offizielle Graffitis, wie zum Beispiel auf der auf der Feuerwache am Landplatz.
Wunderschön, ja.
Ist dieses große Graffiti bei den Eingangsportalen.
Ja, aber da wären wir wieder bei der Definition von vorher mit, wer ist der Auftraggeber? Ich will mein eigener Auftraggeber sein beim Graffiti. Ich will nicht jemanden fragen, was er auf seiner Tür haben will.
Ah,
so von den Gedanken
her. Verstehe.
Wem gehört der öffentliche Raum im Endeffekt? Ja.
Aber es sind ja nicht nur diese aufwendigen Bilder und Inschriften, die zu den modernen Graffiti dazugehören. Es gibt ja auch die, wir haben es schon erwähnt, kurz die Gaunerzinken, die es seit dem Mittelalter gibt. Diese Symbole, die auf den Türen sind, Es gibt Pilgerinschriften entlang von verschiedenen Pilgerrouten.
Oh, daran habe ich gar nicht gedacht.
Dann gibt es natürlich die Grand Tour of Europe Touristen im 19., frühen 19. Jahrhundert, die Adligen aus England und Frankreich, die durch Europa reisen und auf der Akropolis raufschreiben, dass sie dort waren, oder in Pompeji raufschreiben, dass sie dort waren.
Gekommen.
Ja, sicher.
Ich meine, das ist kontrovers. Natürlich, manche Kontexte sind voll okay, finde ich, aber manche Sachen sind dann... Wenn es nicht schon, ja, schwierig.
Und nicht kontrovers, aber auch in diesem Bereich einfallend sind zum Beispiel Inschriften von Häftlingen aus Gefängnissen, sei es jetzt normale Gefängnisse unter Anführungszeichen oder Gestapo-Gefängnisse. Oder es gibt ja auch aus dem Ghetto Theresienstadt Inschriften, die erhalten sind. Mhm. Oder was wir ja auch in Graz gehabt haben bei diesen Untersuchungen im Bereich des ehemaligen Lagers Liebenau, auch diese Gefangenenritzungen und Inschriften, die dort gefunden worden sind. Mhm. Das fällt ja alles in den Bereich der Graffiti rein, der modernen Graffiti.
Apropos, auch wieder so etwas, das ich nicht okay finde, für alle da draußen, die sich gedacht haben, das finden sie witzig. Wir waren mit der Schule mal, glaube ich, in Mauthausen und da haben ganz klar so Klassengruppen sich irgendwo verewigt mit Edding oder so. Das ist halt ein bisschen...
Na.
Das ist der falsche Kontext. Andere Dinge ja, von mir aus, aber da nicht, oder?
Ja, das ist genauso wie posieren für Selfies in Auschwitz.
Jo.
Ist geschmacklos.
Irgendwie schon. Vorm Eiffelturm, ja. In Auschwitz vielleicht nicht.
Ja. Es gibt eine wissenschaftliche Beschäftigung mit modernen Graffitis seit den 1970er Jahren.
Ja.
Und es gibt unter anderem ein Wiener Institut für Graffiti-Forschung, das IFG, da werde ich den Link auch auf dem Blog geben. Die haben eine sehr interessante Homepage mit sehr viel Graffiti-Sammlungen zu verschiedenen Thematiken, auch zu den Klotüren zum Beispiel.
Ja.
Oder auch zu schöneren Sprühbildern etc.
Mhm.
Und das führt gleich mal zu dem Punkt, seit wann es diese modernen Graffitis eigentlich gibt.
Ab wann ist das dann modern?
1960er Jahre. Späte 1960er Jahre taucht es das erste Mal auf in den Vereinigten Staaten, vor allem Philadelphia und New York. Und da ist es eindeutig als Abgrenzung von einer als intolerant empfundenen Gesellschaft zu sehen. Ist auch sehr früh dann auch immer in Verbindung mit der Hip-Hop-Szene in Verbindung.
Natürlich.
Das heißt auch als Ausdruck von Protesten farbiger Minderheiten.
Mhm.
Und am Anfang gibt es keine reich ausgestalteten Graffitis, wie wir sie heute kennen, mit den schönen Schriftzügen, sondern am Anfang sind es so kurze Tags, Signaturen.
Mhm.
Und der erste, der das gemacht hat, ist der Taki 183.
Taki 183.
Ein Dimitrios, ein griechischstämmiger US-Amerikaner, der eben überall hingeschrieben hat, wo er ist oder wo er gewesen ist, Taki 183. Was man eigentlich auch mit den antiken Graffitis hat, wenn einer reinritzt, wo er war oder die ganzen Besucherinschriften, die es eigentlich über die gesamte Zeit hinweg gibt. Diese kurzen Signaturen werden dann erst mit der Zeit mehrfarbig und aufwendig und zu sogenannten Pieces. Da gibt es auch die 3D-Schriftzüge. Und da kombiniert man dann Schrift mit Bild. Und das nennt man dann Style Writing. Wenn man nur das Graffiti selbst hat, also den Schriftzug, ist das Graffiti Writing.
Mhm.
Also Style ist für Schrift, Character ist Bild und man kombiniert das. Wobei es da keine strikten formalen oder technischen oder inhaltlichen Vorgaben gibt.
Mhm.
Aber einzelne Writer wollen sich von anderen Writern abgrenzen mit eigenen Signaturen, eigenen Schriftzügen, eigenen Formgestaltungen.
Stilen, ja.
Und da kennt man dann auch immer wieder, natürlich auch in Graz gibt es eigene Signaturen von Leuten, die man immer wieder überall
immer
trifft.
Immer wieder. Eine Zeit lang war diese lustige schwarze Katze überall. Weißt du, wovon ich rede?
Nein, ich glaube, die habe ich nicht gesehen.
Nein, die war immer so versteckt, so ganz unten am Asphalt oder so.
So. Also mit Schablone raufgesprayt praktisch. Mhm. Lustig. Das führt nämlich gleich dazu, dass eigentlich die europäische Graffiti-Szene sich unabhängig von der US-amerikanischen entwickelt hat.
Ah, also nicht als Vorbild, sondern...
Nein, also die US-amerikanische ist ein bisschen älter.
Okay.
Die europäische kommt in den 70ern in der Amsterdamer Punk-Szene auf und es gibt dann auch sehr bald in Zürich einen eigenen großen Sprayer. Und ab den 1980ern gibt es dann in Paris die Leute, die Schablonen eben verwenden.
Mhm.
Aber einer der bekanntesten Künstler der Street Art oder Graffiti Art ist der Keith Haring.
Genau.
Den man in der Popkultur eigentlich komplett gut kennt.
Mhm.
der aber 1990 schon relativ früh an HIV verstorben ist, also eigentlich an AIDS verstorben ist und auch deshalb mit der Bewegung für AIDS-Awareness immer wieder in Verbindung gebracht wird. Aber seine Figuren, seine kleinen Manderl oder auch den Hund, den roten, die Skulptur, die kennt man eigentlich auch sehr gut. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass Street Art der Überbegriff über verschiedene Formen ist. Also es können die einfachen Schriftzüge sein, es können ganz konkrete dreidimensionale Bilder sein, es können Installationen sein, aber es können auch Skulpturen sein, die im öffentlichen Raum stehen. Und wenn man sich anschaut, was ist der Vergleich zwischen antiken und modernen Graffiti?
Oder Gärten. Entschuldige, das Gärten? Ist ein ja, so kleine Stadtgärten.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das als Art zählt, aber manchmal ist es sehr eklektisch und lustig mit also eine Sammlung an einfach Nachbarschaftsdingen und manchmal sind Gärten so dabei.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber daran denke ich manchmal.
Als Installation gerechnet sicher.
Ja. Ja, vielleicht nicht unbedingt Ding, aber im öffentlichen Raum als kleiner Hingucker.
Oder so wie die Markierungen von den Straßen mit Farben.
Ja.
ZB.
Ja. Der Regenbogen, Zebrastreifen.
Nicht, beim Kunsthaus.
Ja, solche Dinge.
Ja, könnte eigentlich schon sein, ja.
Entschuldige, ja, die Antike.
Genau, der Vergleich Antike versus moderne Graffiti, dass man in der Antike das eigentlich relativ spontan hat machen können, ohne große Vorbereitung. Man muss halt seinen Stilus haben. Aber heutzutage musst du manchmal Vorarbeiten planen, Entwürfe machen. Du musst die Schablonen besorgen, du musst die Farben besorgen.
Stimmt.
Du bist weniger auf Spontaneität jetzt, sondern eher auf bestimmte Orte, die du aufsuchen willst.
Ja.
Das ist auch ein großer Unterschied, während man in der Antike im Privaten ist und nicht nur im öffentlichen Raum mit den Graffiti, ist man mit den heutigen Graffiti eigentlich immer im öffentlichen Raum, damit es immer gesehen wird von verschiedenen Leuten, zum Beispiel das Trainbombing, also diese groß angemalten U-Bahn-Züge oder auch die Straßenbahn-Züge oder die normalen Züge bei uns, da gibt's ja einige Beispiele.
Stimmt.
Es ist eine Protestform, oder moderne Graffiti sind eine Protestform und Teil einer Subkultur, die eigentlich großteils männlich und jung ist, wobei eben, wie gesagt, die WC-Inschriften heutzutage sind auch meistens von Männern. Jetzt könnte man das vielleicht.
Die Statistik ist einfach so lustig.
Schon irgendwie, ja.
Müsst mehr auf WC schreiben? Keine Ahnung.
Wobei ich habe schon den Eindruck, Damen-WCs sind manchmal voller geschrieben als Herren-WCs.
Ich habe den Vergleich nicht, um ganz ehrlich zu sein.
Musst dir mal kurz rein verirren in eins.
Und einfach zwei Fotos machen und dann.
Und schnell wieder raus.
Schnell wieder raus und inhaltlich, was die Unterschiede sind und so.
Was du auch hast, sind Gruppenbildungen. Die entstehen natürlich, wenn sie Leute zum illegalen Sprayen treffen.
Klar. Also du bist der Banksy oder so, dann.
Außer du bist der Banksy, genau. Weil
wobei, wo man weiß man auch nicht. Vielleicht arbeitet er gern mit irgendwem.
Oder sie. Keine oder Ahnung, sie? Man weiß ja nicht, wer Banksy ist. Das nach stimmt. wie vor nicht.
Wobei, ich glaube, mittlerweile weiß man, dass es ein Dude ist.
Von der Statistik her.
Ja. Genau.
Revierabgrenzungen sind es natürlich auch ein bisschen. Also das ist mein Turf, komm nicht in meinen Turf.
Bisschen West Side Story, so in der Art.
So in der Art.
Mhm.
Und eben Banksy, wie du schon erwähnt hast, ist natürlich auch immer mit breiter Protest und breites Aufmerksammachen auf verschiedene Missstände etc. Wobei ich habe vor kurzem einmal ein bisschen geschaut bei seinen Bildern und da ist mir dieses eine Bild von Charles Manson unterkommen. Charles Manson als Hitchhiker mit einem Schild in der Hand, Anywhere. Also, das ist schon,
also provoziert und auf jeden Fall.
Ja. Und da ist natürlich, bei Banksy gibt es ja andere Kunstwerke, die im Nachhinein dann legalisiert worden sind, wo die Stadtgemeindenverwaltungen gesagt haben, nein, wir entfernen das jetzt nicht.
Weil er ist schon so ikonisch, das geht nicht mehr.
Und vielleicht kann man das die Hauswand irgendwann einmal abtragen und verkaufen.
Ja, genau.
Oder genau. So wie bei der einen Versteigerung bei Christie's oder Sotheby's, wo war das?
Das war Sotheby's, wo sie es gedruckt haben oder geschreddert haben und das dann aber stecken geblieben ist, Heimat, ja. Wobei das Steckenbleiben, glaube ich, keine Absicht gewesen war. So, ich glaube, es hätte durchstreitern sollen.
Aber es war beabsichtigt, dass es nämlich eben zerstört wird in dem Moment, wo es verkauft wird.
Genau, genau. Was ich sehr, sehr genial finde. Die Vergänglichkeit der Zeit und so.
bis auf Hausmauern in Pompeji, außer die man noch immer lesen kann.
Aber Pompeji ist eine Ausnahme sowieso immer und überall. Und wir müssen es natürlich auch immer erwähnen.
Ja.
Ich würde gern die Anzahl an Folgen wissen, in denen das Wort Pompeji nicht vorkommt bei uns.
Wir hatten mal so eine Liste.
Wir hatten mal eine Liste. Aber ich glaube, wir sind nicht weit kommen damit. Na. Auf jeden Fall danke für die ganzen netten Informationen über Graffiti. Es war eine tolle Folge. Dankeschön fürs Podcasten mit mir. Wenn irgendjemand da draußen Fragen hat noch dazu oder Anregungen. Apropos Anregungen, habe ich ganz vergessen. Wir haben einen Vorschlag bekommen für ein Spiel. Richtig?
Ja, genau.
Und zwar zur Folge
über die Franklin-Expedition.
Über die Franklin-Expedition und über verschollen sein im Eis, glaube ich. Mhm. Das ist das, was ich verstanden habe über
genau,
das Spiel.
Genau, Levente hat nämlich ein Boardgame gefunden, das Through Ice and Snow heißt, wo es darum geht, dass man die Nordwestpassage suchen soll. Genau. Könnte interessant sein.
Es klingt voll gut. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Ich kann das jetzt nicht so vorschlagen, aber vielleicht, wenn es jemand kennt, bitte gerne kontaktieren. Mhm. Unter Artefakte erzählen überall, wo wir so zu finden sind. Man findet uns sehr leicht und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Das ist artefakte_erzählen@gmx.at.
Und hören wie immer über den bekannten Kanälen wie Spotify, wissenschaftspodcast.de, podcaster.de, TuneIn, Deezer und so weiter. Ich entschuldige mich gleich, es gibt immer wieder Probleme mit unserer Blogseite, dass die nicht gleich von Anfang an funktioniert. Notfalls mich kurz anschreiben, falls ich es einmal nicht sehe, dann versuche ich das zu reparieren, aber das Problem liegt leider nicht in unserer Macht, sondern bei WordPress.
Mhm. Wir tun unser Bestes, so wie die Forscher.
Ja, hoffentlich.
Schönen Tag noch, macht es gut.
Bis zum nächsten Mal, ciao. Baba.